Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Christian Möller und mit einer unschönen Angelegenheit, mit dem Hässlichen, um es gerade heraus zu sagen. Ist das eigentlich eine Kategorie, die in der Politik eine Rolle spielen sollte? Manche meinen offenbar, ja, wenn es denn die Richtigen trifft.
Man muss sich diese Traurigen da nur angucken und dann weiß man, von denen sind keine Lösungen zu erwarten, sondern nur Spaltung, Hetze und alles das, was bei denen dazugehört. Hass macht hässlich. Schauen Sie in den Spiegel.
Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs vor nicht allzu langer Zeit im Bundestag an die Adresse der AfD gerichtet. Ästhetik also als Gradmesser für Ethik? Kann der Blick aufs Äußere eine Abkürzung sein auf dem Weg zum moralisch Wünschenswerten? Darüber spreche ich heute mit der Philosophin Bettina Stangnet. Sie hat in Hamburg über Immanuel Kant promoviert und der große Aufklärer ist auch ein Leitstern ihrer eigenen Arbeit geblieben. Vernunft, Freiheit und Moral, das sind für Bettina Stangnet zentrale Begriffe. Auch in den drei Bänden ihrer Trilogie des dialogischen Denkens, mit denen sie in den letzten Jahren hervorgetreten ist. Böses Denken, so hieß der erste Teil, dann kam Lügen lesen und jetzt aktuell Teil 3, hässliches Sehen. Frau Stangnet, was ist denn das genau, hässliches Sehen?
Hässliches Sehen ist etwas, was wir unglaublich gern tun. Wir hätten es einfach gern, dass man Moral sehen kann. Das heißt, dass ich auf den ersten Blick sehen kann, was ich von einem Menschen zu erwarten habe, der mir begegnet. Und das wäre ja sehr schön, wenn man es an seinem Gesicht sehen könnte.
Sie sprechen von einer Schule auch des hässlichen Sehens. Was lernen wir denn da und wer sind die Lehrerinnen und Lehrer?
Sie erinnern sich vielleicht an den letzten September, in dem ein Politiker im Bundestag Mitglieder einer anderen Fraktion hart angegangen ist mit dem Satz, Hass macht hässlich, schauen Sie doch mal in den Spiegel, also mal so grob zitiert.
Ich erinnere mich auch daran, weil wir es gerade zu Beginn der Sendung gehört haben.
Das ist sehr passend. Und Herr Kahrs hat natürlich ein ganz nachvollziehbares Anliegen. Er weiß, dass eine menschliche Gesellschaft irgendwie zusammenhängen muss und dass moralische Standards dazu das Wesentliche sind und dass man moralische Standards etablieren muss, aber auch ständig bewahren muss. Und um sich dann bei der Stange zu halten, so glauben viele Menschen, ist es sehr nützlich, wenn man sich das Böse möglichst lebendig vorstellt, als etwas Abstoßendes, als etwas Hässliches, etwas, auf das alle mit dem Finger zeigen können, um sich zu versichern, so wollen wir das nicht machen, hier ist die Grenze. Und die Schule des hässlichen Sehens ist, nenne ich, genau diese Hoffnung, nämlich, dass wir auf das Böse zeigen können, das Böse markieren können, das Unrecht markieren können und uns darin gegenseitig versichern, dass wir eine Gemeinschaft auf anderen Standards sein wollen. Das Problem ist nur, man kann Moral nicht sehen.
Das heißt, wir gehen sozusagen bei diesem hässlichen Sehen eine Abkürzung, die wir nicht gehen können.
Wir wollen diese Abkürzung, das ist auch nichts Verwerfliches. Also sich zu fragen, wie man eine Gemeinschaft zusammenhält und wie man sie eben nach einem bestimmten Anspruch zusammenhält, das ist etwas zutiefst Menschliches. Das zeichnet uns ja aus. Wir reden von Moral, wir fragen nach Gut und Böse und wir stellen eben Ansprüche an unser Verhalten, weil wir nicht damit zufrieden sind, einfach uns nur so durchzutapern von einem Tag auf den anderen. Und insofern ist es in Ordnung, sich zu fragen, wie kann man das denn erreichen? Und natürlich hat man diese Hoffnung, dass es dazu Abkürzungen gibt, weil die Arbeit mit der eigenen Vernunft und die ständige Aufmerksamkeit auf das eigene Tun und die Kritik etwas furchtbar Anstrengendes ist.
Dieses Beispiel von dem SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs, was wir gehört haben und was Sie auch genannt haben. Viele haben da so ein bisschen drüber gelacht. Ja, seht mal, so sehen die eben wirklich aus von der AfD. Es haben aber auch ja viele Leute sofort darauf hingewiesen, dass es eigentlich nicht okay, diesen Weg zu gehen. Ist die Gefahr wirklich so groß?
Na, es ist ja zunächst mal so, dass Schönheitsfragen, soweit ich weiß, bisher kein Kriterium für eine politische Karriere gewesen sind und dass auch persönliche Geschmacksfragen eher in den Bereich des Flirtens gehören als in den Bundestag. Das merkt man. Trotzdem wissen wir alle, was gemeint ist. Wir erkennen die Absicht. Diese Absicht ist darum sehr gefährlich, weil sie erstens nicht funktioniert und jede Methode, auf die wir vertrauen, die nicht funktioniert, ist ein Risiko, bestenfalls. Der zweite Aspekt ist aber der, dass aus Hass macht hässlich sehr schnell der Kurzschluss wird, dass Hässliches etwas Hassenswertes ist. Und dann fragt man sich plötzlich, wer hasst da? Und die Frage ist, was es auch aus dem Betrachter macht, wenn er ständig die Welt abscannt nach eben Schablonen des Guten und des Bösen, die kulturell bedingt oder persönlich entstanden, dann am Endeffekt die Vernunft ablösen.
Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um da einmal einzuhaken, denn Ihr Buch ist Teil einer Trilogie, Böses Denken, Lügen lesen und jetzt eben Hässliches sehen. Da geht es sehr viel um Vernunft, um Moral und um Freiheit. Böses Denken, Lügen lesen, hässliches Sehen, das entspricht der bekannten philosophischen Dreiteilung, die auf Platon zurückgeht, das wahre Gute, Schöne als eben Gegenstand der Philosophie. Das sind drei Disziplinen, Erkenntnistheorie, Ethik, Ästhetik. Wie hängt das jetzt für Ihre Thematik miteinander zusammen?
Naja, es sind ja nicht nur Bücher über das Böse, die Lüge und das Hässliche, sondern auch über das Denken, das Hören oder Lesen und das Sehen. Und wir haben eben in der aufklärerischen Tradition, auch schon etwas länger als seit dem 18. Jahrhundert, so die Grundregel, denk nach, hör zu und sieh hin und dann bist du auf dem Königsweg zu einer besseren Welt und dann sind wir auch als Gemeinschaft auf dieser Grundlage unterwegs. Und wir gehen also offensichtlich immer davon aus oder sind davon ausgegangen, dass das Denken immer gut ist, dass das Zuhören völlig ungefährlich ist und dass das Hinsehen der direkte Weg zu dem ist, was ist. Und worum es mir eben geht, ist das zu hinterfragen und zu sagen, wir haben längst Kategorien, die wir mitbringen, die eine Rolle spielen dafür, was beim Denken herauskommt, was beim Lesen oder Zuhören herauskommt oder was beim Hinsehen herauskommt. Also unser Anteil an dem ist sehr viel größer und darum auch von uns seinerseits moralisch zu bewerten. Wir müssen uns fragen, ob wir nicht nur richtig oder falsch denken, sondern ob es auch ein böses Denken gibt oder ob Denken immer gut ist. Wir müssen uns fragen, ob wir wirklich passiv zuhören und lesen oder ob wir, wie eben im Fall der Lüge, nicht mitmachen, damit eine Lüge entsteht. Und wir müssen auch schauen, was unser Anteil an dem ist, was wir ein Bild nennen, das wir jemandem zeigen und sagen, schau doch hin, dann weißt du das, mach doch deine Augen auf. Und es geht eben bei hässliches Sehen schlicht darum, dass wir sehr, sehr darauf vertrauen, dass das Hinsehen auch in moralischer Hinsicht gut funktioniert. Und das tut es nicht, weil unser Erkenntnisapparat nicht so gebaut ist, wie wir es gern hätten.
Inwiefern?
Sehen ist bei einem Wesen wie uns, das mehrere Perspektiven auf die Welt einnehmen kann, immer eine sehr konstruktive Leistung. Wir sehen nicht, was da ist, und dann sehen wir bei einem Bild beispielsweise Pigmente auf Leinwand, sondern wir sehen ein, wir sagen es ja auch, ein Sinnbild. Wir sehen ein Beispiel, wir sehen ein Exempel, wir interpretieren das immer schon in einem sehr großen Zugriff. Und wenn wir ein etwas Anschauliches unter einem moralischen Zugriff betrachten, ja, wie soll man es sagen?
Dann also wir sehen immer schon mit Moral.
Nein, umgekehrt. Wir können das Sehen sozusagen in die Pflicht der Moral stellen. Wir können alles, der Mensch kann alles, was er tut, in die Pflicht der Moral stellen. Wir können alles, was wir tun, in die Pflicht der Nützlichkeit stellen, des Pragmatischen, des Verwertbaren. Also wir nehmen immer eine Stellung zu dem, was wir da auch tun. Nicht, was wir sehen, sondern was wir tun, während wir sehen. Und kann auch ganz schlicht sagen, das ist ja nichts anderes als die Bezeichnung, warum wir vernünftige Wesen sind. Uns ist nichts gleichgültig. Was wir tun, ist uns nicht gleichgültig. Was wir sehen, ist uns nicht gleichgültig. Wir sind vernünftig, weil uns unsere Art zu denken nicht gleichgültig ist.
Jetzt kommt da schon die Vernunft ins Spiel. Und die Vernunft ist ein Vermögen, was wir als Menschen alle haben, was universell ist. Und sie sagen, die meldet sich, die klopft bei uns an und sagt, wenn etwas nicht stimmig ist. Diese Stimmigkeit, das ist ja auch schon so ein ästhetischer Sinn, einer für etwas, was wir als schön empfinden oder eben als unstimmig und damit hässlich. Wenn wir diese Vernunft haben, warum handeln wir denn nicht einfach immer danach?
Sie haben vollkommen recht. Unser Verhältnis zur Vernunft ist immer schon sehr sinnlich. Das heißt, wir haben eine Art der Wahrnehmung, die über das hinausgeht, was andere haben, nämlich indem wir merken, wenn etwas, was wir gleichzeitig denken, nicht zusammenpasst, wenn etwas, was wir tun und denken, nicht zusammenpasst, dann meldet sich so ein Alarm. Das ist keine große, ausführliche Diskussion mit der eigenen Vernunft, sondern das ist einfach zunächst mal ein Gefühl der Irritation. Da passt etwas in mir nicht zusammen. Aber wie bei allen Gefühlen, die der Mensch hat, kann er sich entscheiden, ob er ihm folgt und was er aus ihm macht. Wenn ich jetzt gerade Hunger habe, kann ich mich ja auch entscheiden, ob ich hier sitzen bleibe oder ob ich sage, Entschuldigung, muss jetzt was essen. Das ist einfach unsere menschliche Freiheit, die auch dadurch da ist, dass wir so unterschiedliche Antriebe haben und uns faktisch immer entscheiden müssen, schon jenseits moralischer Fragen. Und das macht umgekehrt dann die Freiheit aus, zu wählen.
Die Vernunft ist abstrakt und deswegen möchten wir vielleicht auch gerne haben, was die Philosophen Anschauung nennen, also Konkretes, Beispiele, Erzählungen, Bilder. Da sind wir dann eben wieder beim Schönen und beim Hässlichen. Und da wird es dann ja, wenn ich Sie richtig verstehe, auch gefährlich. Wieso?
Es gibt zwei Weisen, es sich anschaulich zu machen. Einmal muss ich mir eine Idee natürlich anschaulich machen, wenn ich sie verwirklichen will. Wenn ich also Formen finden möchte in der Welt, in denen ich eine Idee realisieren kann. Wenn ich über Gerechtigkeit nachdenke, dann ist das zunächst mal ein einfaches Symmetrieprinzip der Vernunft. Man möchte, dass ein bestimmtes Verhalten eine bestimmte Konsequenz zur Folge hat. Das soll sich ausgleichen. Bei uns ist Justitia mit der Waage in der Hand dargestellt. Zumindest soll jemand, der wirklich grob gegen Gemeinschaftsregeln verletzt, davon nicht profitieren. Also wir möchten zumindest das nicht. Und wenn wir dann überlegen, wie bekommt man das hin, wie kann das in der Wirklichkeit aussehen, dann müssen wir natürlich anschaulich werden, ganz klar, weil wir ja realistisch sein wollen und es auch real werden soll. Das ist aber etwas ganz anderes als die Frage, ob wir immer schon alles, was anschaulich ist und alles, was wir wahrnehmen und was wir auch übernommen haben aus früheren Generationen oder was wir in anderen Kulturen sehen, ob wir das immer schon als in den Dienst der Moral gestellt betrachten. Also ob wir immer schon sagen, okay, alles, was wir sehen können und anschauen können, müssen wir mit eben diesem Hintergrund anschauen, ist es jetzt gut oder böse oder wo gehört es hin? Und das ist selbstverständlich gefährlich, weil wir dann nämlich dazu kommen, Dinge zu moralisieren, die zunächst mal überhaupt nichts mit Moral zu tun haben. Was ein Mensch anzieht, welche Dinge er isst, was er sich als seinen Lebenspartner vorstellt, ist moralisch zunächst mal irrelevant. Aber wenn wir immer anfangen, dann so Kategorien zu bilden und zu sagen, jeder Mensch, der die und die Hautfarbe hat, ist automatisch suspekt oder der Mensch, der auf diese und jene Weise lebt, ist moralisch und gesellschaftlich nicht so zuverlässig wie ein anderer, dann vermischen wir eben die Kategorie persönlicher Vorlieben mit der Kategorie der Moral. Und das geht seit je immer schief.
Jetzt könnte man in dem Zusammenhang auch vom schönen Sehen sprechen und nicht vom hässlichen Sehen. Denn wenn ich Sie richtig verstehe, geht es ja darum, dass Sie ein Sehen analysieren, was mit Wertungen von vornherein verknüpft ist. Da könnte man auch das Beispiel des Schönen bringen. Warum betonen Sie das Hässliche, das Unangenehme?
Weil das Hässliche das Gefährliche ist, wenn es in die Hände von Menschen gerät, die, wie wir fast alle, Macht über einen anderen haben. Das Schöne Sehen ist deshalb so besonders interessant, weil wir es können. Also weil der Mensch tatsächlich, eben weil er in der Lage ist, hässlich zu sehen, auch in der Lage ist, schön zu sehen, nämlich Erfolge, moralische, rechtliche Erfolge zu erkennen, wenn sie da sind. Es ist meine Entscheidung, ob ich bereit bin, ein tadelloses Verhalten, das ich sehe, auch moralisch anzuerkennen oder nicht. Wenn ich das nicht anerkennen will, muss ich mich fragen, warum ich so erpicht darauf bin, dass es keine Moral gibt.
Sie sind bei Sein und Streit, dem Philosophie-Magazin im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin im Gespräch mit der Philosophin Bettina Stangnet über ihr Buch Hässliches Sehen. Frau Stangnet, zu Beginn der Sendung haben wir den SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs im O-Ton gehört. Hass macht hässlich, schauen Sie doch in den Spiegel. Da steckt ja die Annahme drin, wir haben schon kurz drüber gesprochen, das moralisch Abzulehnende sei am Äußeren zu erkennen. Und wenn man das jetzt aber so formuliert, dann ist ja eigentlich klar, das geht nicht. Warum hält sich diese Annahme, dieser Wunsch denn trotzdem?
Ja, wenn man das Böse am Gesicht sehen könnte, dann gäbe es keine Spiegel. Das ist ganz einfach. Dahinter steckt zunächst einmal, dass wir Moral und unsere Gesellschaftsregeln ja schon zu einem Zeitpunkt vermitteln, wo Menschen noch gar nicht ausgebildete Vernunftwesen sind. Wir reden von Kindern. Und wir reden davon, wie erziehe ich jetzt mein Kind dazu, dass es sich halbwegs anständig verhält, also der Gesellschaft und sich keine Schwierigkeiten macht, sich einfügt. Und da man Kinder nicht auf ihre Vernunft aufmerksam machen kann, weil das noch gar nicht so früh geht, versuchen wir völlig zu Recht über Vorbilder zu arbeiten. Und wir hoffen, dass dann sich eine bestimmte Haltung einstellt, noch bevor das Kind verstanden hat, was es tut, um ihm dann zu erklären, warum das so wichtig war all die Jahre. Das ist aber etwas vollkommen anderes, als wenn wir Menschen als Erwachsene untereinander miteinander umgehen. Wir sind nicht der Lehrer des anderen. Und schon gar nicht gibt es einige Lehrer und eine ganze Menge Schüler, sondern wir begegnen uns ja auf Augenhöhe. Und in diesem Moment verbieten sich natürlich infantilisierende Praktiken. Ich muss den anderen als das nehmen, was er ist, ein Erwachsenen, ein Vernunftwesen, und ich muss ihn auch auf das verpflichten, dass er das ist. Das heißt, wir dürfen einander auch nicht ständig Ausreden zulassen, wenn wir unsere Standards nicht nur erhalten wollen, sondern uns vielleicht als Gemeinschaft anders verstehen wollen, nämlich als moralische Gemeinschaft. Wir neigen sehr schnell dazu, uns so in einem Kosten-Nutzen-Kalkül gegenseitig zu betrachten. Aber wenn wir über menschliche Gemeinschaft reden, dann meinen wir ja sehr viel mehr. Und die Frage ist, was wir da mehr meinen könnten und wie wir da hinkommen, wenn wir uns dann gegenseitig Empfehlungen aussprechen, wen man warum hassen darf, dann wird's die andere Richtung.
Okay, jetzt haben wir auch über Vorbilder zum Beispiel bei Kindern gesprochen. Wenn wir jetzt sagen, okay, als Erwachsene, wenn ich Sie da richtig verstehe, haben wir uns das eher abzugewöhnen, dann sollte man seinen Mitmenschen nicht mehr mit dem Verweis auf Vorbilder begegnen.
Nein, das sage ich, nicht. Es ist so, wir müssen einfach wissen, was ein Vorbild kann und was es nicht kann.
Nämlich?
Und wir müssen auch wissen, dass ein Vorbild auch Probleme mit sich bringen kann. Vorbilder haben zwei Teile. Sie haben einmal diesen Anteil der Vernunft, nämlich das moralische Interesse. Es soll jetzt um Moral gehen. So, das ist der eine Satz. Das andere ist aber, es soll Moral geben in dem Rahmen der Vorstellung der Welt, wie wir sie kennen. Ein Vorbild, das wir uns für heute wählen, nach bestem Wissen und Gewissen, kann morgen völlig untauglich sein, weil die Menschen den Zusammenhang nicht mehr begreifen, indem wir etwas veranschaulicht haben.
Sie nennen ja zum Beispiel den Grafen Klaus von Stauffenberg, also der den Anschlag auf Adolf Hitler geplant hat. Wir wissen, dass der eine widersprüchliche Figur ist. Und deshalb ist es falsch, ihn als Vorbild zu nehmen, weil er die Diskussion dann ablenkt?
Es ist nie falsch, über Vorbilder miteinander zu reden, weil das Reden über mögliche Vorbilder das Reden über unsere eigenen moralischen Standards ist. Darum ist das gar nicht verzichtbar. Aber wenn man jemanden in Stein meißelt, dann meißelt man da viel mehr in Stein als eine Idee, nämlich ein bestimmtes Gesellschaftsbild. Wir reden hier über einen adligen Mann, der, wenn man so sagen will, oder früher hat man das gemacht, der zum Herrschen geboren ist. Wenn der aufsteht gegen einen anderen Herrscher, ist das in einem ganz anderen Zusammenhang verstehbar als jemand, der als kleiner Handwerksmeister das Gleiche versucht. Also wir müssen aufpassen, was wir wirklich vermitteln. Und wir müssen immer wissen, dass wir mit einem Vorbild über die Zeiten auch Dinge transportieren, die mit Moral nichts zu tun haben, sondern die sehr zeittypisch sind. Und darum müssen wir immer wieder über Vorbilder reden. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was auch an unserem eigenen Bild von der Welt und von Menschen zeitbedingt ist und was tatsächlich das ist, wonach wir suchen, nämlich vernünftig, also Moral und Recht betrifft.
dieser Trick, der darin besteht, etwas Abstraktes mit so eingängigen Bildern zu versehen, hat eine jahrtausendealte Tradition. Wir könnten an das Bild von Jesus am Kreuz denken oder Gegenbild Satan mit Ziegenkopf und Pferdefuß. Das ist also eine Verbindung, die auch kulturell gelernt ist. Teil der allgemeinen kulturellen Evolution, könnte man fast sagen. Das Sehen des Hässlichen oder des Schönen, das scheint also nicht so leicht wegzugehen. Wie sollen wir damit umgehen?
Bewusst. Also zunächst einmal sich klar machen, was wir eigentlich tun, wenn wir nach Beispielen suchen, warum wir nach Beispielen suchen und wie wir uns orientieren. Der Teufel ist ja ein interessantes Beispiel, weil wir ja dem Teufel in der christlichen Tradition immer auch wieder eine große Verführungskraft zugesprochen haben. Also muss er doch offensichtlich ein sehr schöner Mann gewesen sein, sonst hätte das ja gar nicht funktioniert. Und tatsächlich gibt es in unserer Geschichte Phasen, in der die Schönheit als solche verdächtigt war, vom Teufel zu sein, weil sie eben so eine große Wirkung hat. Also auch das hat sich durchaus verändert und es gab die Rechtspraxis, Menschen, die man für Verbrecher oder unsittlich hielt, zu verstümmeln, also ihnen die Nase abzuschneiden oder sie zu brandmarken oder, noch gar nicht so lange her, zu tätowieren, damit auch jeder erkennt, so, der ist jetzt ein Ausgestoßener.
Der ist hässlich.
Der hat jetzt auch hässlich zu sein, weil er sich ja auch hässlich benimmt. Und das ist ja in der Kindersprache, kennen wir das, ne? Benimm dich nicht so hässlich. Wir sagen ja auch als Erwachsene seltsame Dinge, nicht? Wie zum Beispiel, ja, also ihre Argumentation gefällt mir nicht. Man möchte höflich sein, aber tatsächlich vermischt man dort Ebenen. Und man kann sehr viel lernen, indem man sich die Beispiele der Moral unterschiedlicher Kulturen anschaut, indem man auch übrigens über die Kulturen hinaus miteinander über die Beispiele der anderen redet und schaut, warum hat das mal funktioniert, warum hat man das mal gewählt und warum war das mal so attraktiv, dass sich eine Gemeinschaft darum bilden konnte oder zumindest dadurch erhalten wurde. Sie haben Jesus von Nazareth genannt, der ja viele, viele Jahrhunderte Gemeinschaften konstituiert hat oder zumindest der Bezug auf ihn nützlich war, um Gemeinschaften zu erhalten und der nun für viele Menschen nicht funktioniert. Das ist übrigens einer der Gründe, aus dem wir jetzt über diese Frage nachdenken müssen. Denn andere Dinge, die Gesellschaften zusammengehalten haben und das wir konstituiert haben, haben keine Kraft mehr. Die Religionen gehen zurück, alle Religionen gehen zurück, kleine laute Phänomene machen da keinen Unterschied. Die Gotteshäuser werden leerer und wir müssen uns überlegen, wie wir tatsächlich unser Miteinander verstehen wollen, was wir sein wollen, wenn wir ein Wir sind. Und da sehe ich nun mal zur Vernunft keine Alternative. Andererseits sind unsere Sinne und unsere Versuchungen, die wir haben als Menschen, sehr stark und sehr attraktiv. Und da ist die Frage ja legitim, wie macht man Vernunft attraktiv?
Ich wollte gerade fragen, also muss man das so getrennt sehen? Dieses Lockmittel der Bilder, das kann ich doch mit Vernunft wieder einholen, oder denken Sie das nicht?
Das ist eine schöne Idee, aber es ist nun mal so, dass wir in dem Moment, wo wir jemanden locken, ihn auch schon entmündigt haben. Wenn ich einen Menschen versuchen möchte, im Sinne von verführen, dazu verführen möchte, dass er mündig ist, ist das ein Widerspruch.
Also das heißt, das Einzige, was hilft, ist immer wieder zur Vernunft zurückzukehren? Oder was wäre Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, dieser Schule des hässlichen Sehens überhaupt zu entgehen?
Tatsächlich eine Schule des schönen Sehens zu versuchen. Das heißt, sich miteinander über das zu unterhalten, was passiert, und sich dabei auch darauf hinzuweisen, wo Dinge passieren, die doch eigentlich schon ganz gut aussehen.
Aber das verstehe ich jetzt nicht. Die Schönheit ist doch eigentlich nur die Kehrseite des Hässlichen. Ich dachte, wir reden über dieses Begriffspaar jetzt nur als entgegengesetzte Beispiele für das von vornherein Vernunft und Moral infizierte Sehen.
Das ist auch so. Aber wir müssen ja auch Fortschritte akzeptieren, wenn sie da sind. Und wir müssen uns auch fragen, warum wir bestimmte Fortschritte eben nicht sehen wollen. Und in diesem Zusammenhang, denn Sie fragten ja, wie kann man es attraktiv machen? Mhm. Darf man das gar nicht? Wenn man es darf, dann tatsächlich in diesem Sinne, nämlich, dass man sich auch mal darauf zu einigen versucht, dass bestimmte Dinge schon der Weg sind, den wir gehen wollen, und sich damit ermutigt, zumindest davon auszugehen, dass es möglich ist, dass sich die Menschheit verändert.
Es geht Ihnen ja nicht nur um die Befreiung der Moral vom Sehen, vom Anschaulichen, sondern umgekehrt auch um eine Befreiung des Sehens selbst vom Moralischen. Das ist beides voneinander abhängig, oder?
Das ist voneinander abhängig. Und zwar am wichtigsten in dem Punkt, dass wir über ein Erkenntnisvermögen, das wir haben, dann am besten verfügen können, wenn wir es als solches verstanden haben und damit vertraut werden. Das ist wie so ein Werkzeugkasten. Sie können mit einem Werkzeugkasten Kunst betreiben, wenn Sie wissen, was jedes einzelne Werkzeug kann und wozu es gut ist. Und um herauszufinden, wie viel Anteil meine Vorstellungen, mein Denken, ich an dem haben, was ich sehe, ist es eben ein sehr gutes Mittel, sehen zu lernen. Also wieder wirklich zu schauen, was ist tatsächlich da. Und wenn ich mit verschiedenen Menschen zum Beispiel vor einem und demselben Bild stehe oder auch über ein und dasselbe Ideal diskutiere, Ehre beispielsweise, in dem Moment wird eben deutlich, was wir alle tatsächlich sehen. Und was wir uns alle nur einbilden zu sehen. Das heißt, in dem Moment, wo man miteinander schaut, kann man herausfinden, was Sehen ist, wie wir wahrnehmen, was wir wie kategorisieren, weil genau den kontingenten Teil natürlich jeder anders macht. Also wenn wir über Symbolisierung reden, wenn wir darüber reden, was wir mal zum Vorbild gemacht haben, dann begreifen wir auch, was das Sehen ist. Andersrum begreifen wir es dadurch, dass wir uns Sinnesreizen aussetzen und Bildern aussetzen, die für uns zunächst mal überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also wenn ich in ein Museum gehe und ich schaue da, was irgendjemand gemacht hat, dann werde ich ja merken, dass ich ständig nach Sinn suche, nach Zusammenhängen suche, dass ich das zu kategorisieren versuche. Und ich kann zwei Dinge machen. Ich kann mich daran erfreuen. Ich kann aber auch mich beobachten, was ich da eigentlich tue.
Mit der Philosophin Bettina Stangnet habe ich mich im Deutschlandfunk Kultur unterhalten über ihr aktuelles Buch Hässliches Sehen. Ist erschienen im Rowohlt Verlag, hat 160 Seiten und kostet 20 Euro. Sie können unser Gespräch nochmal nachhören im Netz auf www.deutschlandfunkkultur.de. Unser Gespräch, das hin und wieder von, naja, sagen wir mal, nicht so ganz schönen, sondern eher hässlichen Geräuschen unterbrochen wurde. Bei den Kollegen in Hamburg wurde gebohrt. Dass sich die Welt auf einen neuen kalten Krieg zubewegen würde, die Ansicht war in letzter Zeit häufiger zu hören. Und nach dem Ausstieg der USA und dann auch Russlands aus dem INF-Vertrag kann man schon auf die Idee kommen, dass da etwas dran ist. Zumal von russischer Seite umgehend neue Raketenprogramme angekündigt worden sind. Eine potenziell bedrohliche Situation, denn die Gefahr atomarer Vernichtung wird damit für Europa wieder real. Was bedeutet diese Konfrontation mit der Möglichkeit der eigenen Auslöschung für die Möglichkeit von Politik? Andreas O. Sommer macht sich Gedanken im philosophischen Wochenkommentar.
Man kann nicht sagen, dass das deutsche Publikum von der Aussicht, in die Reichweite russischer Atomraketen zu kommen, besonders verstört wirkte. Jedenfalls ging man rasch zur Tagesordnung über, beschäftigte sich mit Gerechtigkeitsrenten und Haushaltslöchern, Venezuela und Gelbwesten. Anders als in den 80er Jahren, als die Mittelstreckenwaffen für heftige politische und emotionale Turbulenzen gesorgt haben, scheint hierzulande die atomare Bedrohung heute kaum mehr greifbar. Die völlige Auslöschung außerhalb des Denkhorizontes. Wie sich letztes Jahr auch im Falle Nordkoreas gezeigt hat, auch die sollen ja die Bombe haben, aber was geht's uns an? Selbst in Raketenreichweite zu sein, verändert freilich die Lage auch für diejenigen, denen Nordkorea ganz egal ist. Tritt da nicht ein Zwang zur Politik, eine Nötigung zu handeln auf, will man sich gegen die Zumutung wehren, selbst potenzielle Zielscheibe von Massenvernichtungswaffen zu werden. Das könnte bedeuten, dass in Anbetracht des unsicheren Kantonisten im Weißen Haus Europa sich zusammenraufen und endlich eine Geostrategie entwickeln, sich selbst atomar bewaffnen oder Russland mit rigorosen Wirtschaftssanktionen von den Raketenplanspielen abbringen muss. Man mag diesen Zwang zur Politik mit jener Prophezeiung veredeln, die Karl Jaspers schon 1958 ausgesprochen hat. Um die Freiheit des Menschen nicht zu verlieren, darf die Möglichkeit nicht verdeckt werden, dass in einem kommenden Augenblick die Entscheidung getroffen werden müsste, entweder totalitäre Herrschaft oder Atombombe. Andererseits, Wo Zwang herrscht, ist vielleicht gar keine Politik mehr möglich. Ist denn die Drohung mit der Bombe nicht im wahrsten Sinne des Wortes ein Totschlagargument, das jede Alternative im Keim erstickt? Schneidet die Aussicht auf Auslöschung nicht jeden Möglichkeitsraum ab und gestattet nur noch die heillose Wahl zwischen einer auf Dauer gestellten Konfrontation oder völliger Lähmung, weil wir gegen die Atommächtigen ohnehin nichts auszurichten vermögen? Der vermeintliche Zwang zur Politik wäre dann nichts weiter als ein Zwang zur Ohnmacht, eine Nötigung von allem Handeln, von aller Politik im eigentlichen Sinne abzusehen. Aber halt! Genauer betrachtet sind die Zwänge zur Politik und zur Ohnmacht gleichermaßen Chimären. Die Atombombe, die mit ihr assoziierte Möglichkeit, menschliches Leben gänzlich zu vernichten, muss weder zu Schockstarre noch zu geostrategischem Alternativlosigkeitsgebaren verurteilen. Aus dem Umstand, dass die Mittelstreckenraketen auf uns gerichtet werden, folgt nicht, dass wir notwendig auf bestimmte Weise reagieren müssten. Auf Abrüstung zu setzen, statt selbst aufzurüsten, liegt sehr wohl im Bereich des Möglichen, wie schon die Proteste gegen die Pershing-Stationierung in den 80er Jahren zeigten. Gerade in der Verteidigung des Möglichen, angesichts eines vorgeblichen Zwangs, zeigt sich der Kern des Politischen, dass man nämlich die Dinge immer auch anders anpacken kann. Die Möglichkeit der nuklearen Vernichtung, so wie sie denn einkalkulieren, stellt uns vor allem eine Möglichkeit drastisch vor Augen. Die Möglichkeit, einmal keine Möglichkeiten mehr zu haben. Das wiederum macht die verbleibenden Möglichkeiten überaus wertvoll. Also tun wir gut daran, den Möglichkeitsspielraum wertzuschätzen und auszuschöpfen, solange wir ihn noch haben. Es ist heilsam, sich die künftige eigene Auslöschung von Zeit zu Zeit vor Augen zu führen, mit oder ohne Bombe.
Die Atombombe und die Verteidigung des Möglichen. Andreas Oos-Sommer war das im philosophischen Wochenkommentar. Die Philosophin Bettina Stanglet, mit der ich eben gesprochen habe, in Sein und Streit, ist eine Denkerin im Geiste der Aufklärung. Und deren Position lautet grob zusammengefasst: Die Vernunft, die Rationalität gibt unserem Denken Regeln vor. Werft alle Regeln über Bord, denkt doch, wie ihr wollt. So könnte man dagegen etwas überspitzt die Position des österreichischen Philosophen Paul Feierabend zusammenfassen. Anything goes, das war das Motto, mit dem er bekannt wurde, und zwar weit über die Grenzen seines Faches der Wissenschaftstheorie hinaus. Vor 25 Jahren, am 11. Februar 1994, ist Paul Feierabend verstorben an einem Hirntumor. Ingeborg Breuer erinnert an den Erkenntnistheoretiker, der seine Kollegen auch schon mal als akademische Nagetiere verspottete.
Was ist das, die Wahrheit? Sagen Sie mir das nicht, wa? Was die Wahrheit ist, habe ich keine Ahnung.
So Paul Feierabend in einer Archivaufnahme. Vernunft war für den Philosophen nichts anderes als eine eingefrorene Leidenschaft.
Also heutzutage, was Menschen brauchen, ist ja etwas mehr Freundlichkeit, Hilfe als Aufklärung und weiß Gott noch was.
Wissenschaft sei nicht besser als Magie, Regentänze nicht schlechter als Wettercomputer und auch die Astrologie sei nicht zu verachten. Seinen Relativismus brachte Paul Feierabend in einem griffigen Slogan zum Ausdruck, der zugleich der Titel eines Musicals von Cole Porter war. Anything goes. Alles ist erlaubt.
Niels Bohr hat gesagt, bei der Forschung kann man sich an keine Regel halten, nicht einmal an die Regeln der Logik. Da muss man völlige Freiheit haben, sonst findet man nicht, was man finden will. Also anything goes ist eine etwas freche Formulierung dieser weit bekannten Tatsache.
Über die Grenzen der Fachwelt hinaus bekannt wurde der österreichische Philosoph und Wissenschaftstheoretiker mit seinem 1974 veröffentlichten Buch Wider den Methodenzwang. Die Grundthese: Wissenschaftliche Erkenntnis ist regellos. Jeder Versuch, Regeln aufzustellen, kommt einer Form von Gewalt gleich.
Solche Art der Vernunft, die ein Gerüst aufbaut, dem alle Menschen unterworfen sind und sagt, wir sind die Verwalter dieses Gerüsts und wenn ihr nun nicht genau auf den Wegen dieses Gerüstes geht, dann passiert etwas Schreckliches mit euch. Das ist einfach Tyrannei.
Feierabend grenzte sich mit solchen Thesen vor allem gegen die Logik der Forschung ab, die sein akademischer Lehrer Karl Popper entwickelt hatte. Nach Popper haben alle empirischen Theorien den Status von Hypothesen und müssen sich permanent einer möglichen Widerlegung, Popper nennt das Falsifikation, aussetzen. Denn nur im Wettstreit mit alternativen Theorien könne sich die beste durchsetzen. Dieser Wettstreit allerdings müsse standardisierten methodischen Regeln folgen. Regeln eben, die Feierabend für unbegründet hielt und die zudem den Erkenntnisgewinn behinderten. Er plädierte stattdessen für ein kreativ-pluralistisches Wissenschaftsverständnis ohne jeden Methodenkanon, ohne Suche nach allgemeinen Prinzipien. Er schrieb:
Das Einzige, wogegen der erkenntnistheoretische Anarchist sich bedingungslos wendet, sind allgemeine Grundsätze, allgemeine Gesetze, allgemeine Ideen wie die Wahrheit, die Vernunft, die Gerechtigkeit, die Liebe.
Aber indem Feierabend die Existenz von allgemeinen Kriterien für Wissenschaft bestreitet, verbleibt ja letztlich kein Kriterium mehr, das Wissenschaft von Nichtwissenschaft scheidet. Konkret, auch Akupunktur und Kräuterheilkunde können ein Stück Wahrheit erreichen, ebenso Handauflegen und Sterndeuterei. Die Weltdeutungen und Erkenntnispraktiken anderer Kulturen seien keinesfalls gering zu schätzen.
Viele Kulturen, selbst kleine Stämme, ganz kleine Stämme, haben Weisen des Lebens hervorgebracht, die eine große Kenntnis voraussetzen. Und wenn sie das erklären, nicht wahr, zeigt das eine Einsicht in Naturzusammenhänge, die den westlichen Naturwissenschaften fehlt.
Was weltoffen klingt, offenbart doch zugleich auch die Probleme von Feierabends Ansatz. Etwa, wenn er fordert, in Schulen solle nicht nur die Evolutionstheorie, sondern auch die biblische Schöpfungsgeschichte gelehrt werden. Muss man dann heute die Argumente der Klimawandelleugner ebenso anerkennen wie die wissenschaftlichen Belege für den Klimawandel, da es ja keine Erkenntniskriterien gibt? Und warum nicht auch Verschwörungstheorien? Warum soll falsch sein, dass Flugzeuge am Himmel Chemikalien versprühen oder dass das World Trade Center vom israelischen Geheimdienst zerstört wurde? Anything goes. Es komme ihm an, so Feierabend,
auf einen Kulturpluralismus, auf einen Pluralismus der Lebensweisen und der Denkweisen.
Alle Weltdeutungen seien gleichwert gefördert zu werden, führte Feierabend in seinem Buch Erkenntnis für freie Menschen aus. Bei Mittelknappheit hätten allein die Bürger, nicht irgendwelche Fachwissenschaftler, zu entscheiden, in welche Projekte Forschungsgelder fließen sollten. Natürlich war er mit solchen Forderungen das Enfant terrible der Erkenntnistheorie. Seine Thesen wurden so angefeindet, dass er einmal äußerte, er würde wünschen, dieses verfluchte Buch, wieder den Methodenzwang, nie geschrieben zu haben. Aber letztlich hatte er ja selbst mit seiner Zunft gebrochen. In einem Interview kurz vor seinem Tod sagte er:
Ich bin ja kein Philosoph. Philosophen, die Menschen sind ja verrückt. Dann habe ich einmal gelesen, wir als Philosophen haben die Aufgabe für die Verbesserung der Menschheit, die Bannerträger der Menschheit. Was weiß dieser Mensch von der Menschheit? Der sitzt in seinem Büro, der rennt von einer Vorlesung zur anderen. Was weiß er von peruanischen Bauern? Aber er spricht von der Menschheit. Verrückt sind diese Leute.
Ein Philosoph, der sagt, die Philosophen sind verrückt. Auch sowas gibt es. Paul Feierabend im Beitrag von Ingeborg Breuer in Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Das war's für heute vom Philosophie-Magazin. Ich bin Christian Möller. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.